ARD.
Vielleicht ist dieser Garten für mich selbst auch so ein Bild dafür, das Bild unserer Welt. Also ich kenne überhaupt niemanden, der nicht irgendwie mal im besten Sinne verpflanzt wurde oder gezwungen wurde, auch woanders hinzugehen. Und es ist ja auch sehr interessant, dass wir davon sprechen, jemand sei verpflanzt worden. Unendlich viele Biografien sind wandernde Biografien. Ich empfinde diesen Ort als eine Einladung, genauer den Strukturen der Pflanzen entlang wahrzunehmen, wie sich eigentlich Leben verteilt, wie Pflanzen wandern, wie Menschen wandern und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Ja, verpflanzen. So ist das. Wer ist eigentlich Maryca Bodrozic?
Maryca Bodrozic ist eine Autorin, die in Berlin lebt. Seit 2002 lebt sie hier. Vorher hat sie ja in Frankreich gelebt, in Spanien gelebt, in den USA eine längere Zeit gelebt. Also sie ist viel unterwegs gewesen schon in ihrem Leben. Geboren wurde Maryca Bodrozic 1973 in einem Dorf bei Split in Dalmatien im damaligen Jugoslawien. Und als Kind ist sie mit den Eltern nach Deutschland in eine hessische Kleinstadt gegangen. Und sie ist eine Autorin, die Gedichte schreibt, die Romane schreibt, Essays, Reisereportagen.
Also klingt so, als ob sie eine Expertin in Sachen Verpflanzen sei, ne?
Ja, irgendwie schon. Also sie kennt das selber, dieses Verpflanzen und verpflanzt werden. Mir ist sie zum ersten Mal aufgefallen mit ihrem Buch Mein weißer Frieden. Das ist so eine autobiografische Spurensuche in Kroatien und Bosnien und ja auch eine politische und soziale Analyse der Nachkriegsgesellschaft in den Balkanländern. Und mich hat das auch interessiert, weil ich diese Gegend halt kenne. Ich habe da Verbindungen hin durch meinen Lebensgefährten. Dessen Eltern sind auch früh schon, also in den 60ern, nach Deutschland gekommen. Und in den letzten 20 Jahren war ich sehr oft in Kroatien, habe auch mal eine Reise nach Mostar gemacht, nach Bosnien. Und alles ist noch so präsent dort, selbst über 30 Jahre nach dem Krieg. Das ist noch lange alles nicht verarbeitet. Und so ist mir eben Maryca Bodrozic, Mein weißer Frieden, in die Hand gefallen. Und so bin ich auf sie aufmerksam geworden und ich habe dann weitergelesen. Erinnerungsforschung, das gehört irgendwie dazu, zu ihrem Schreiben. Und sie geht auch in all ihren Büchern diese Verbindung ein zur Natur, zu den Landschaften.
Da kann ich was mit anfangen. Ja, also wie die Landschaft auf die Menschen wirkt. Natur, Pflanzen, Menschen, das gehört eben zusammen. Also ein ganzheitlicher Ansatz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und bei ihr ist es immer so, sie hat da so ein Schreibprinzip und das geht so, sie beobachtet, sie nimmt wahr, sie schaut und beschreibt dann und kreist so ihr Thema immer mehr ein. Das ist wie so eine Achtsamkeitsübung so ein bisschen. Also so kommt mir das vor beim Lesen, beim Schreiben.
Ja, so ist das ja auch bei der aktuellen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Ich lese gerade von ihr Menschenwerk, da geht es um Studentenproteste in Südkorea und das ist ganz bezaubernd geschrieben. Also eigentlich maximal harter Stoff, wie die Armee gegen Studenten vorgeht, aber einfach nur beschrieben. Also sie beschreibt und erst so ganz allmählich entsteht so ein Sog. Also sie wertet das überhaupt nicht, was da passiert, sondern sie beschreibt einfach nur, wie die Studenten über ihre Toten wachen und dergleichen mehr. Also das ist schon ein interessanter Ansatz, wie man scheinbar ja gefühllos und objektiv in Anführungsstrichen beschreiben kann und trotzdem so einen Sog erzielt dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also auch Maryca Bodrozic schreibt wirklich über schrecklichste Dinge und verwendet dafür eine poetische Sprache. Und in Das Herz Florett, da ist es eben so, also das ist ein Roman, aber sie beschreibt ihre eigene Lebensgeschichte. Das Mädchen Pepsi, das ist ihre Hauptfigur, wie die eben auf einem Bauernhof in Dalmatien aufwächst, immer zwischen Verwandten hin und her gereicht wird. Ihre Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen und kommen immer nur in den Ferien nach Hause. Und irgendwann mit 9 Jahren zieht sie dann zu den Eltern nach Hessen. Ja, und da erwartet sie aber wirklich eine emotionale Kälte, Gewalt sogar. Die Mutter schlägt sie, verprügelt sie regelrecht. Der Vater ist Alkoholiker. Und das ist so eine Emanzipationsgeschichte, so eine Selbstermächtigungsgeschichte. Bisschen auch Coming-of-Age-Geschichte und erzählt nebenbei auch ein Migrantinnenleben. Und natürlich bricht dann auch irgendwann der Jugoslawienkrieg in diese Familie ein.
Okay, der Ort. Wir gehen ja immer raus. Ihr seid also hin und her gewandert oder wie habt ihr es gemacht?
Nee, wir sind tatsächlich an einen Ort gegangen und diesen Ort hat Maritza ausgewählt. Und zwar waren wir im Garten der Diaspora. Kennst du den?
Das ist so ein Migrantengarten, ne?
Nee, fast. Also das ist ein Garten in der Blumenthal-Akademie im Jüdischen Museum drin, kann aber jeder besuchen, jederzeit, also zu den Öffnungszeiten natürlich. Und das ist ein Garten und da geht es eben ja um dieses Thema Zerstreuung in alle möglichen Teile der Welt, Diaspora, jüdische Diaspora, aber eben nicht nur. Also es ist eben übertragen auf alle möglichen Migrationsbewegungen der Welt. Und in diesem Garten der Diaspora sind eben verschiedenste Pflanzen aus verschiedensten Teilen der Welt angelegt in Gärten, in so Hochbeeten, die von der Decke schweben. Ja, und Maritza wohnt um die Ecke und war schon oft da. Und für sie ist der Garten eben ein gelungenes Bild für ihre eigene Geschichte und auch dafür, dass eigentlich ja alle schon mal in ihrem Leben verpflanzt wurden.
Okay, für mich ist das ein Eselsöhrchen. Daran merkt man, da muss ich dringend mal hin. Okay, also der Garten der Diaspora in Berlin-Kreuzberg, eine Oase. Und Nadine hat sich dort mit Maritza Bodrožić getroffen.
Der Garten der Diaspora hier in der Akademie des Jüdischen Museums. Der Garten ist untergebracht in einer ehemaligen Blumengroßmarkthalle. Und das ist eine ziemlich eindrückliche Halle. Wenn man hier hochguckt, dann sieht man diese rund gebogenen, steinernen Dächer, fast wie so eine Art dreiteilige Kuppel. Hier unten am Boden sind Hochbeete aufgestellt mit allen möglichen Pflanzen. Da hinten in der Ferne sehe ich Farne, ich sehe hier Agave und verschiedene Bäumchen, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht zuordnen kann. Ich bin da auch nicht besonders gut, was Pflanzenerkennung angeht. Ich glaube, da bist du mir ein ganzes Stück voraus. Wir stehen hier auf Holzboden und rechts von uns sind auch Gießkannen aufgestellt. Also man könnte jetzt auch hier tätig werden und so ein bisschen gärtnern, ne? Wenn man denn wollte. Was halt sofort auffällt, wenn man diese Halle hier betritt, ist, es ist kalt. Also die ist im Herbst und im Winter nicht beheizt. Wir stehen hier in Mantel, Schal und haben extra noch eine Strumpfhose drunter gezogen, weil wir ja hier ein bisschen sein wollen heute. Und hier hängen auch ein paar Farne und Pflanzen runter von so Stahlgestellen. Die Pflanzen sind auch künstlich beleuchtet natürlich, sonst könnten sie ja hier im Inneren nicht überleben. Lass uns doch mal die Pflanzen ein bisschen näher angucken. Ja. Es ist wirklich ja wie so eine Oase. So dieses Grün leuchtet einen direkt an, wenn man hier die Halle betritt. Für mich ist es das erste Mal, dass ich hier bin. Deswegen lasse ich mich jetzt von dir führen. Gibt es hier irgendeine Pflanze, die deine Leidenschaft besonders weckt? Ich weiß ja, du bist ja so ein Pflanzen- und Naturtyp, ne?
Ja, also die Pflanzen sind tatsächlich so eine Art Weltrichtung für mich, möchte ich fast sagen. Ja, hier gibt es wunderschöne Sukkulenten, also Agaven hattest du schon erwähnt. Die finde ich so besonders faszinierend, weil die ja so mit Kargheit umgehen können. Und ich kenne das aus meinem Leben, ich kenne das auch aus meiner ersten Landschaft und ich habe manchmal so das Gefühl, in
in unserer Welt wird sozusagen dieses Mensch-Pflanzengespräch so sehr oft so als naiv auch irgendwie angesehen. Aber für mich hat es so eine ganz konkrete, schöne und irgendwie auch sehr sprechende Art und Weise, in Beziehung zu treten. Also ich bin zum Beispiel im Karst groß geworden, eine sehr krude Landschaft, die wenig hergibt, also wo jedes Pflänzlein dann praktisch eine Entdeckung und ein großes Leuchten auslöst. Und das hat meinen Blick sehr geprägt. Und deswegen sind die Sukkulenten, also Agaven und solche Pflanzen, die wir hier auch sehen, sehr wichtig für mich, weil ich interessiere mich dafür, wie die irgendwie das Wasser speichern, also wie die am Leben bleiben. Und dann gibt es hier auch ein Feigenbäumchen oder eine Feigenpflanze, die sich hier über so ein ganzes Beet erstreckt. Und die finde ich nun wegen ihrer, ja, wie wir alle wissen, mittelmeerischen Üppigkeit und Großzügigkeit einfach wunderschön. Und ich weiß, dass ich als Kind auch stundenlang mir die Feigenblätter angeschaut habe. Ich erinnere mich so daran, dass ich als Kind immer gedacht habe, es sind sowieso Hände, die in dem Wipfel des Baumes so gen Himmel ragen. Und dann natürlich die Früchte. Witzigerweise gibt es hier eine kleine winzige Feige zu sehen. Die wird es sicherlich nicht über den Winter schaffen, aber sie hat es probiert.
Oben sieht man wirklich so eine ganz kleine, süße Mini-Frucht.
Die bewegt sich so in die Länge und wie mir scheint so am Licht entlang, nicht? Also die sucht sich so ihren Weg, damit sie wachsen kann. Und das ist eben auch das, was ich so faszinierend an den Pflanzen finde, dass sie so Wege sich suchen. Und da ganz hinten in der Halle sehen wir auch so richtige Farnpalmen, glaube ich, sind das, ne? Die so auch richtig in die Höhe gehen.
Sieht halt aus wie eine Palme, ne? Dicker Stamm und fächert sich oben so auf.
Ja, ist auch so richtig geschnitten, so wie eine Palme. Ich finde das so schön, weil durch die Gestalt auch der Raum sichtbar wird. Und hier kann man das gerade in dieser Halle so schön sehen, wie viel die Pflanzen machen. Ja, sonst würde man hier einfach in eine Halle kommen und das war mal eine ehemalige Blumengroßmarkthalle. Es ist auch interessant, dass es vorher auch mit Pflanzen zu tun hatte. Und ganz Berlin wurde ja von hier aus versorgt mit Pflanzen. Das finde ich auch mal eine schöne Vorstellung. Aber ja, dadurch, dass die Pflanzen jetzt da sind, auf diese Weise gewinnt dieser Raum so an Lebendigkeit, nicht?
Ja, sehr. Ist auf jeden Fall verändert die Atmosphäre, ja. Also irgendwie fühle ich mich gerade sehr aufgehoben.
Ja, ich hab auch genau auch ein solches Gefühl, dieses Lebensgefühl, dass man Teil davon ist, dass man als Mensch nicht die Dominanz sozusagen über die Welt ausübt. Das machen einem die Pflanzen eigentlich ziemlich deutlich klar. Ja, ich bin ein Teil davon, wir sind jetzt ein Teil davon. Und das ist das, was für mich auch so zu diesem Gespräch mit der Natur so gehört, ja.
Guck mal, da vorne steht ein Tisch hier mitten im Garten. Wollen wir uns da mal hinsetzen?
Ja, sehr gerne. Ja, da setzen wir uns jetzt hin, mitten im Grünen.
Genau. In deinem neuen Buch, deinem Roman seit 2016, der erste Roman, oder?
Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe es noch nicht nachgezählt, aber seit langer Zeit eben ein Roman, ja.
Das Herzflorett, ein wunderbarer Titel, finde ich, sehr poetisch. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Da geht es auch um die Verbundenheit mit der Natur. Deine Hauptfigur Pepsi wächst in Dalmatien auf, im ehemaligen Jugoslawien, in dieser kargen Karstlandschaft, von der du auch gerade gesprochen hast.
Ja, stimmt.
Und kommt dann im Alter von 9 Jahren nach Hessen, nach Deutschland. Hier leben ihre Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen sind. Der Vater ist Bauarbeiter, die Mutter schuftet als Putzfrau vor allem. Und Pepsi hat auch eine ganz starke Verbundenheit mit Pflanzen. Das ist ja ein starker Kontrast vom Bauernhof, umgeben von Tieren und Bäumen, in ein Dorf nach Hessen, aber dort vor allem grauer Beton. Was bedeuten ihr Pflanzen? Was bedeutet ihr die Natur?
Ja, 80er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, ja. Ich wollte das so zeigen, wie der Blick gehen kann, sozusagen Richtung Natur oder Richtung Grün, wenn wirklich diese größere Natur weg ist. Also was macht das? Und das ist ja auch hier in diesem Garten der Diaspora, der Garten der Diaspora wird ja im Judentum auch verstanden als ein Ort der Erinnerung, der mitgeht. Also man nimmt die Samen mit und sät sie woanders aus und geht in die Welt hinaus. Und bei Pepsi ist es eben so, sie nimmt es in ihrem Inneren mit, so wie wir Menschen das eben machen. Und es ist so gar nicht bloß irgendwie romantisch, sondern so ganz konkret. Also sie geht dann in diesem hessischen Ort entlang und alles ist voller Beton, 70er-Jahre-Bauten. Und dann sieht sie auf dem Bürgersteig so in den kleinen Ritzen ein bisschen grün und sie denkt sich, aha, da ist der Beweis, es gibt sie noch. Oder sie hat eben auch eine sehr starke Beziehung zu Bäumen. Und schaut sie sich genau an, in ihrer Straße gibt es einen Baum und immer wenn ihr die Mutter zusetzt, die eine sehr gewalttätige Frau ist und die ja so ihre ganzen Aggressionen und ihre Wut an Pepsi entlädt, versucht Pepsi sich mit diesem Baum sozusagen zu unterhalten quasi. Also sie sieht ihn an und spürt dann, also sie hört zwar die Worte ihrer Mutter, aber sie sieht diesen Baum an, so wie ich jetzt auf diese große Palme da schaue und spürt, wenn sie ihn lang genug anschaut, bildet er eine Art Rücken.
Pepsi, so heißt deine Hauptfigur. Ich habe ehrlich gestanden sofort an Cola gedacht. Was ist das für ein Name?
Ja, ich habe diesen Namen, ich habe lange, lange nach einem Namen gesucht und ich wollte einen Namen finden, der einerseits so durch den Klang überzeugt, aber auch so wie so auf so eine schöne Weise irritiert. Denn er hat an sich etwas Fröhliches und lässt tatsächlich auch an diese Pepsi-Cola-Sache denken. Also im Roman wird es nicht erwähnt, aber ich hatte so ein Bild immer von Pepsi in dem Dorf, in dem sie aufwächst zuerst oder eines der Dörfer, weil sie ja auch immer alleine ist. Also sie hat jetzt nicht so wie die anderen Kinder eine stetige Familie. Sie wechselt immer die Orte und die Menschen. Und ich hatte immer so ein Bild von diesem sozialistischen, dalmatinischen Dorf in meinem Kopf, wo die Kinder alle Pepsi-Cola trinken, aber eben die Kinder, die sich das leisten können. Und Pepsi kann sich das nicht leisten. Und das spreche ich zwar im Roman nicht aus, aber niemand kauft Pepsi, diese Pepsi-Cola. Ja, und diese sozusagen Selbstermächtigung war so in meinem Innern mit diesem Klang verbunden, Pepsi. Und zugleich eben weg davon, nicht das Getränk, sondern diese schwungvolle Klanglichkeit, ja, diese Überraschung auch, ja.
So was Sprudelndes.
Ja, genau. Das ist schön, ja.
Pepsi bekommt nicht nur keine Cola, sondern hat zwischendurch auch Hunger. Ne? Sie bekommt nicht genug zu essen. Sie wächst bei ihrem Großvater auf erst. Dann wird sie zu verschiedenen Verwandten gegeben. Sie hat ja auch noch zwei jüngere Geschwister. Sie sind aber getrennt. Also Pepsi ist beim Großvater, die anderen sind bei anderen Verwandten und so weiter. Und die Eltern arbeiten eben in Deutschland und kommen nur in den Ferien die Kinder besuchen. Bis dann Pepsi einen Brief schreibt und sagt, ich will endlich zu euch ziehen, zu meinen Eltern nach Deutschland. Dieser Wunsch geht dann in Erfüllung. Ne? Die Eltern holen Pepsi dann zu sich. Aber es ist dann alles andere als ein traumhaftes Leben, was sie hat. Gewalt, sie wird geschlagen von der Mutter, der Vater ist Alkoholiker. Es ist keine Liebe da. Also die Mutter ist sehr kalt, lieblos, hart. Was hält sie am Leben?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage, was hält sie am Leben? Es gibt so eine Art leitende Sehnsucht in ihr, also dieses Bild in sich selbst nicht aufzugeben, was sie diesen Brief hat schreiben lassen. Und man könnte jetzt denken, ja, der Roman erzählt auch knallhart von dieser Gewalt und von diesen kühlen, man könnte auch sagen unmenschlichen Verhältnissen, also das Gegenteil von dem, wie du sagst, wonach sich Pepsi ja gesehnt hat, als sie diesen Brief geschrieben hat. Und trotzdem handelt der Roman für mich nicht davon. Ja, ich erzähle es natürlich, aber er handelt eben genau von dem anderen, diesem anderen Leben, dieser Sehnsucht auch nach berührbaren Menschen. Und Pepsi hat ja in der Figur der Schwester, die sie Herzmandel nennt, einen solchen Menschen. Das heißt, wir neigen in unserer Welt ja
ganz oft dazu zu sagen, das ist die Gewalt und das ist die Zerstörung und deswegen ist es so stark, weil es da ist, es gibt nicht das andere. Aber in meinem Roman gibt es eben das andere. Vielleicht gerade an diesen Widerständen entlang. Mich hat es immer in meinem Leben fasziniert, interessiert und unglaublich aufgewühlt und auf den Weg gebracht, die Frage zu stellen, ja, wie haben denn die gelebt, die an den Widerständen entlang ihre menschliche Wärme erhalten haben? Nicht mit Pepsi-Cola, nicht mit dem Süßen, nicht mit diesen ganzen bonbonartigen Wirklichkeiten, sondern eben, wie denn genau? Und Pepsi gibt dieses Bild nicht auf. Kaum ist sie dort, spürt sie, oh Gott, ich muss hier wieder weg. Und sie überlegt sich, wie komme ich hier weg? Und sie versteht, sie muss sich ihre Zukunft bauen. Und sie schlägt nicht zurück. Sie probiert es einmal und sie spürt, dass das Schreckliche sozusagen Dinge nach sich zieht, indem sie sich einmal gegen die Mutter wehrt und mal zurückschlagen will. Aber diese leitende Sehnsucht hat Verbündete in der Schwester, in den Freundschaften, in den Familien der Freundinnen, in der Natur, in den Lichtverhältnissen, in der Ausdauer. Ich glaube, das ist auch das, was mich an Pepsi und an diesem Roman so unglaublich interessiert hat, ist diese Ausdauer zu beschreiben, diesen langen Atem. Und Pepsi hat etwas Unbeugsames, aber nicht so im Sinne von, dass sie sich so durchboxt, sondern sie leidet auch. Sie bleibt auch ein fühlender Mensch und wird so erwachsen, auf diese Art und Weise.
Ich blätter mal rein in das Buch. Das Herzflorett ist der Titel. Du schreibst hier, also ich zitiere mal, ne? Wenn ihre Eltern noch arbeiten und sie in ihrem inneren Leben wie ein Fisch im tiefen Wasser schwimmt, von der äußeren Welt unbeobachtet und ozeanisch tief in sich versunken, leise und mit der ewigen Ruhe der Natur, die niemand aushebeln kann, denkt Pepsi an nichts und sieht sich einfach nur an den Nachmittagen die Olympischen Spiele oder andere Sportsendungen an, in denen gefochten wird. Abgesehen davon, dass es dass ich diese Sprache sehr, sehr mag, finde ich das total interessant, dass sie ausgerechnet fechten mag und sich Fechtkämpfe ansieht. Für mich waren das immer eine der langweiligsten Disziplinen, wenn jetzt Olympia im Fernsehen lief oder so. Was genau, ja, zieht sie so an beim Fechten?
Ja, das Fechten ist sehr, sehr wichtig für Pepsi, vielleicht auch als weil es auch so einen unglaublichen Kontrast in dieser, sagen wir mal, Langsamkeit, ja, in dieser Langsamkeit zu dem, was zu Hause passiert. Also wird ja permanent angeschrien, man setzt ihr zu, sie muss mit der Mutter arbeiten, alle möglichen Putzstellen mit der Mutter und sie geht natürlich auch in die Schule und alles andere, aber beim Fechten kann sie einfach nur da sein. Sie atmet und schaut und versteht, während sie diese fechtenden Olympiaken und Olympiakinnen anschaut, dass es einen Moment der hohen Konzentration gibt, in dem sie einander sportlich begegnen. Und in dem Moment, wo sie einander treffen, gibt es einen Augenblick, wo sie praktisch innehalten und dann zurücktreten. In dieser Zeit zwischen dem Getroffenwerden und dem Schritt zurück entsteht etwas ganz Großes, nämlich die Konzentration, etwas genau zu sehen. Und Pepsi ist ganz eingenommen davon. Es ist nicht so, dass sie intellektuell da sitzt und sagt, oh, das ist jetzt die Fechtkunst oder es bedeutet jetzt das für mein Leben. Das macht sie nicht als Mädchen und auch nicht als junge Frau später. Aber sie ist fasziniert von diesem Augenblick des Einandertreffens und voneinander Weggehens und des tiefen Schauens. Denn das macht sie im Grunde genommen selbst. Sie macht es die ganze Zeit. Also sie sucht sich praktisch dieses Gegenüber, was beim Fechten die andere Person ist, ist in diesem Fall sogar ein Objekt oder eben der Baum oder in ihr selbst diese innere Welt, die sie praktisch nicht identisch sein lässt mit dem, was ihr geschieht. Und deswegen ist das Fechten für sie sehr, sehr wichtig, auch diese Konzentration und die Ausdauer.
Würdest du einen kurzen Ausschnitt lesen aus deinem Roman, und zwar die Stelle, wenn sie die Fechtsendung anschaut?
Ja, das mache ich. Die Disziplin des Fechtens mag sie am liebsten von allen. Das Florett, mit dem die Athleten und Athletinnen kämpfen, funkelt immer sehr schön, bevor es das Herz des Gegenübers trifft. Ein Dolch ist nicht so schön wie ein Florett. Neue Wörter lernt sie in jedem Fall auch, wenn die Sportler einander mit dem Ziel angreifen, bestimmte Punkte zu treffen, und die Offenbarung ist für Pepsi ihre daraufhin umgehend sichtbare Lebendigkeit, die sich in einem kleinen Sprung Ausdruck verschafft, einem Schritt nach hinten, der das Spiel als eines mit Regeln sichtbar macht und eine beeindruckende Gegenwärtigkeit zeigt, die Pepsi magnetisch anzieht. Mag man noch so oft getroffen werden, man muss wissen, wie man in die Lebendigkeit zurückkommt, in den Schritt zurück, um überhaupt sehen zu können, was genau geschieht, wenn es geschieht.
Vielen Dank. Wir sitzen ja hier mitten im Garten der Diaspora in der Akademie des Jüdischen Museums, hier in dieser ehemaligen Blumengroßmarkthalle, sind also umgeben von, ja, Natur ist es ja nicht, es ist ein künstlich angelegter Garten, aber doch von eben Pflanzen. Und es riecht eigentlich nach gar nichts. Ich habe gerade mal versucht, irgendetwas zu wittern, aber ich rieche nichts. aber also ich will darauf zu sprechen kommen, dass es ja auch diese Landschaften, diese verschiedenen gibt in deinem Leben, ne? Was für ein Verhältnis hast du denn zum Beispiel zu der Landschaft deiner, zu der ersten Landschaft deiner Kindheit, die ja im Karst, in der Karstlandschaft in Dalmatien liegt?
Es ist etwas sozusagen, mit dem ich nicht hadere. Ich denke immer sehr gerne an diese Landschaft zurück, aber auch an diese, der Karst zwingt einen ja so genau zu sehen und das Schöne zu suchen. Wenn alles dieser trockene, karstige Stein ist, dann ist wirklich jedes kleine Gräschen, jede kleine Schafgarbe, jedes Annakraut, jede kleine Blume ein unglaubliches Ereignis. Und diese Art zu schauen, ist im Grunde genommen sehr verwandt mit diesem Analytischen. Nicht also genau zu sein und zu schauen, was sind da eigentlich für Formen, welche Farben sind da. Und insofern... es ist so, wie es ist, nicht? Später gab es andere Landschaften und da gab es ja auch in der ersten Kindheit, gab es ja neben dem Karst natürlich auch immer die Reise über das Gebirge und ans Meer. Und da gab es natürlich die Üppigkeit der Palmen und alles. Aber trotzdem im Karst der Wärme wegen wuchsen ja auch Feigen. Ich hatte Pfirsiche im Garten und Aprikosen. Und mit dieser Schönheit bin ich auch so innerlich verbunden, ja.
Zieht es sich denn da noch hin nach Dalmatien?
Nein, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, aber es ist interessant, meine kleine Tochter fragt mich immer, wie sieht's denn da eigentlich aus, Mama? Und ich denke, ich werde irgendwann so mit ihr hinfahren, allein um ihr das zu zeigen. Es ist so, dass die Landschaft und diese Gegend so in mir natürlich wie so Teil meines Körpers sind und in mir weiter mitgehen, in meinem Blick, auch in meinem Denken. Aber es ist auch etwas, was Vergangenheit ist, also ganz. Ich habe da ja also 9 Jahre meines Lebens verbracht und dann habe ich viele andere Landschaften und Orte und Gegenden kennengelernt. Ich habe viele Jahre auch manchmal so gehadert mit der Herkunftsgegend aufgrund der ganzen nationalistischen und kriegerischen Situationen und habe darüber ja auch geschrieben.
Der weiße Frieden, ne?
Ja. Genau. Und dann war das aber auch sehr schmerzlich. Also auch diese Verschiebung in diese kriegerischen Entladungen, die Nöte der Menschen und der Nationalismus und der ungeheure Hass. Ja, so dass ich also eine Zeit lang dann gedacht habe, damit will ich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, deswegen habe ich das Buch geschrieben. Aber ich habe mich da auch so wie so ein bisschen aus diesen nationalen Identitäten herausgeschrieben, so dass im Grunde genommen nur noch die Menschen für mich einzeln in meiner Begegnung mit ihnen wichtig sind. Und jetzt bin ich so weit, dass ich denke, jetzt kann ich auch auf die schönen Elemente der südeuropäischen Befindlichkeiten und der Kindheit und Jugend. Und dann kann ich jetzt tatsächlich so sagen, ich bin ja 51, ja, das bin auch ich.
Ja. Du hast gerade auch erzählt, dass du dem ganzen nationalistischen den Rücken kehren wolltest und deswegen auch lange nicht hingefahren bist oder hinfahren wolltest, ne, nach Kroatien. Ich kenne Kroatien als Urlauberin. Kroatien ist für mich verbunden eben mit, ja, mit einfach Sonne, Meer, dieser steinigen Landschaft, aber eben auch diesen Pinienwäldern und da habe ich auch gleich diesen Geruch in der Nase. Also sehr positiv besetzt und das geht dir ja dann eben einfach gar nicht so. Inwieweit denkst du, ja, könnte deine Tochter da vielleicht auch ein anderes Verhältnis wieder kriegen?
Ja, ich glaube, und das ist ja auch immer sehr wichtig, auch in meinen Büchern, dass ich diese Ebene der Landschaft ja auch immer mitgehen lasse. Vielleicht ist das auch das Irritierende sozusagen an meiner Zeitgenossenschaft, dass ich das auch in schlimmster Gewalt nie vergessen habe, sondern eher mir die Frage gestellt habe, wie ist das eigentlich möglich, wenn man unter Palmen sitzt, wie ist es eigentlich möglich, zugleich in diesem kriegerischen, hassenden Modus des Menschseins sich zu befinden. Und leider leben wir ja jetzt in doktrinären Zeiten. Also wir müssen uns diese Frage natürlich auch stellen, wenn wir in die Toskana reisen und wissen, wer in Italien regiert. Wir Menschen können einander verstehen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich darauf zu besinnen und diese Qualitäten in sich selbst auch so ein bisschen, wie es auch Pepsi macht, ne, in sich selbst zu aktivieren und dabei zu bleiben. Und das ist sehr, sehr schwer. Natürlich haben wir auch alle Sorgen und Ängste und das müssen wir auch haben angesichts dieser politischen Entwicklungen weltweit. Aber es kommt auf die Einzelnen an und das ist keine Floskel. Der Einzelne ist der, der sichtbar wird in einem Gefüge der zerstörerischen Kräfte.
Die politischen Verhältnisse sind gerade sehr beängstigend, finde ich jedenfalls. Also ich kriege schon manchmal so wirklich es mit der Angst zu tun. Aber natürlich tut man gut daran, sich nicht der Angst zu ergeben, ist aber wahnsinnig schwer.
Ich glaube, dass also diese sozusagen die Begegnung mit dem eigenen Selbst ist auch das Spüren und das Verstehen der eigenen Angst. Und das ist auch wirklich wichtig. Und es gibt wirklich auch, ja, wie ich es gerade sagte, auch Grund zur Sorge, ne? Das genau zu verstehen und zu sehen, aber eben nicht sich dem zu ergeben, sondern erst einmal muss man innerlich verstehen, dass ich Angst habe, was die Angst mit mir macht und dann aber eben auch weiterfragen und schauen, was kann ich tun. Und ich glaube, das sind wir gerade alle unglaublich herausgefordert, weil wir es gerade alle nicht wissen.
Die US-Wahl hat alle ziemlich geschockt. Dann haben wir jetzt die Entwicklungen hier in Deutschland. Es stehen Neuwahlen an. Die AfD und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, also populistische Parteien, haben Zulauf. Wie geht's dir ganz persönlich damit? Und ja, wie gehst du damit um? Vielleicht auch mit deiner eigenen Angst?
Ja, es ist natürlich unglaublich betrüblich. Ja, also ich die Wahl in Amerika, ich habe die halbe Nacht am Telefon verbracht, habe so alle 40 Minuten, alle Stunde immer geschaut, wie die Hochrechnungen sind. Ich habe auch sehr viele Freunde in Amerika. Das tut unglaublich weh. Und meine erste Reaktion war tatsächlich, ich war fassungslos. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe bis in die frühen Morgenstunden gedacht, oh Gott, ja, es gibt vielleicht noch eine Chance und so. Das Wunder ist nicht eingetreten. Ja? Was bedeutet das jetzt? Mich macht es erst einmal hilflos. Und ich finde es auch wirklich sehr wichtig, diese Hilflosigkeit zu spüren. Aber auch dann zu verstehen, ja, aber es gibt auch diese anderen, die waren jetzt nicht in der Mehrheit, die Menschen, die ein anderes Leben wollen, die Menschen, die zusammenarbeiten wollen, die Menschen, die unsere Welt zum Guten hin verändern wollen, die Menschen, die das Klima sehen und die wissen, jetzt sind Menschen in Amerika gewählt worden, die das Gegenteil davon wollen. Und das ist so, also so ein Gefühl von, wir sind irgendwie, die wir das andere wollen, schachmatt gesetzt worden. Zugleich war ich kürzlich bei einer Lesung in Mecklenburg am 9. November, ja, und ich dachte, schau an, wie die Geschichte arbeitet, was für ein langer, langer Atem. Und diesen langen Atem brauchen wir alle in unseren Visionen miteinander. Denn ich habe in so einem kleinen Dörfchen, in so einem alten Gutshaus aus meiner mystischen Fauna gelesen und dachte, da sitzen jetzt Menschen, die hätte ich vor dem Fall der Mauer niemals treffen können. Und da hatte ich so einen Gedanken, da ging es mir so durch den Körper praktisch, dass ich dachte, okay, das Leben denkt anders als wir, als das einzelne in Angst und zu Recht ja auch bedrängte Leben. wie könnte man nachdenken, wenn man sozusagen in so einem größeren Zeitraum denkt? Welche Kräfte kann man entwickeln? Und ich glaube, da kann man sehr viel von den Menschen in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion auch lernen. Auch von den Menschen aus der ehemaligen DDR. Was hat sie auch menschlich als Menschen aufrechterhalten? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, was diese Menschen erlebt haben, was wir gemeinhin schon als abgelegte Geschichte bezeichnen, ist eigentlich eine Möglichkeit, mit diesem gelernten Wissen in Begrenzung, in Gefangenschaft, im Krieg, in der Not, gemeinsam anders zu denken und auf uns selbst zu übersetzen. Ja? Und ich fand es zum Beispiel so schön und es ging mir so nahe, diese Menschen in dem alten Gutshaus in Mecklenburg, die so auch selbst gesagt haben, ja, wir haben auch selbst so Angst vor dieser Zukunft, wo vielleicht die AfD dann übernimmt. Und ich denke immer so, ja, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, schaut doch mal, diese Menschen gibt es auch. Man darf sich nicht vorstellen, alles ist schon in AfD-Hand. Ja? Und man darf auch niemals das Gespräch aufgeben, glaube ich.
Ich finde das sehr inspirierend, mit dir zu sprechen, Maritza, weil ich das schon bewundernswert finde, wie du immer das Positive dann auch suchst und sehen kannst, so das Helle quasi im Dunkeln immer wieder siehst oder suchst und findest und auch vermitteln kannst, finde ich gerade sehr inspirierend. Maritza Bodrožič ist im Gespräch hier in Orte und Worte. Und wir sprechen über ganz viele Themen, unter anderem aber auch natürlich über ihren neuen Roman, Das Herzflorett. Ich würde gerne über Bücher sprechen mit dir.
Ja.
Bücher sind auch eines der Dinge oder einige der Dinge, die Pepsi, deine Hauptfigur, im Roman retten. Sprache, Literatur, Bücher. Und ich glaube, das ist bei dir genauso. Ne? Bücher, Literatur bedeuten dir viel, oder? Was genau?
Ja. Bücher sind mein Leben. Ich war immer so empfänglich dafür, was Bücher und Menschen miteinander zu tun haben. Und Bücher und Menschen, das ist für mich ein ganz großes, langes Lebensgespräch. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es so, dass Bücher etwas vielleicht öffnen können, was Menschen manchmal in ihren kämpferischen Positionen eventuell nicht können. Ja? Also dass sozusagen die Vielschichtigkeit der Welt auch ausgehalten werden kann. Und deswegen sind Bücher für mich auch immer schon sehr, sehr früh Mitgeherinnen in meinem Leben gewesen. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich sehr, sehr viel alleine war und wo ich nicht große Gespräche führen konnte mit anderen Menschen, einfach weil ich in einem Land war, in dem ich die Sprache nicht verstanden habe, weil ich immer irgendwo neu war. Und da waren Bücher immer meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Und das ist auch bis heute sehr, sehr wichtig für mich. Lesen und Schreiben sind für mich immer ganz, ganz intensiv miteinander verbunden. Und alles, was ich mir unterstreiche, schreibe ich mir auch immer ab. Ich habe kilometerlange Notizbücher und in meinen Notizbüchern wohnen sozusagen die Lektüre-Rückstände meiner Bücher und auch die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe.
Bücher sind Gesprächspartner für dich, hast du gerade gesagt. Einen dieser Gesprächspartner hast du heute mitgebracht. Wir bekommen jetzt einen Buchtipp von Maritza Bodrožič. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ja, ich habe und bin ganz erstaunt, wie gut das jetzt zu unserem Gespräch passt. Ich habe Nadezhda Mandelstam mitgebracht und zwar den dritten Teil ihrer Erinnerungen. Das dritte Buch heißt Erinnerungen an Anna Akhmatova, die russische Dichterin und Akmeistin Anna Akhmatova, die auch mit ihrem Mann Ossip Mandelstam befreundet war oder die waren zu dritt auch befreundet. Und Nadezhda Mandelstam hat praktisch den Zweiten Weltkrieg, also die Jahre des Krieges mit Anna Akhmatova, lange nach dem Tod von Ossip Mandelstam in Taschkent, damals eben in diesem riesigen Russland. Und das ist unglaublich bewegend. Es ist praktisch so eine Art kleine Bibel für mich, wie diese beiden Frauen die Freundschaft in rauen Zeiten gelebt haben, übrigens auch nicht immer einverstanden waren miteinander, haben unterschiedliche Ansichten auch manchmal gehabt, aber sie haben diesen langen Atem gehabt, den Menschen heute nicht mehr so oft haben. Ich habe irgendwie gedacht, das könnte sogar so eine Art Königsweg zu der heutigen Zeit sein, wie man eigentlich zwischen einzelnen Menschen das aufrechterhält, was man in einem doktrinären System nicht machen kann, weil das doktrinäre System einen sozusagen zu nahe rückt und man kann manche Dinge, die konnten ja nicht alles aussprechen, also die Stalinzeit war ja da auch sozusagen in ihren Knochen und ich habe sehr viele Sätze hier natürlich angestrichen, wie man sich denken kann.
Oh, ich sehe ganz viel markiert, ja, in Rot und Blau und was da reingeschrieben. Ja.
Es gibt einen Satz, den finde ich grandios, dem Arglosen fehlt die Widerständigkeit, sagt Nadeschda Mandelstamm einmal. Und sie kannte ja auch Hunger und Not. Das ist unglaublich bewegend, dieses Buch zu lesen. Es ist ungeheuer lehrreich, es ist menschlich von einer beeindruckenden Größe und das Wesentliche geschieht in ihrem Inneren. Das ist das, was sie sozusagen durch diese Zeit bugsiert.
Das passt ja sehr gut auch zu deinem eigenen Schreiben. Ja. Nadeschda Mandelstamm, Erinnerungen an Anna Achmatowa, in der Bibliothek Surkamp erschienen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar habe ich mitgebracht den neuesten Band der Alle Toten fliegen Hochreihe von Joachim Meyerhoff. Im Hauptberuf Schauspieler, aber eben auch seit vielen Jahren Schriftsteller, hat oder verarbeitet in seinen Büchern eben auch seine eigene Lebensgeschichte und Lebensthemen, hat zum Beispiel schon darüber geschrieben, wie es ist, in einer Psychiatrie aufzuwachsen. Der Vater Klinikleiter und er eben auf dem Gelände der Psychiatrie aufgewachsen. Und er hat auch seinen Schlaganfall, den er 2018 in Wien, da war er noch am Burgtheater engagiert, den er dort erlitten hat, hat er auch verarbeitet in einem Band. Und jetzt eben der neueste, der sechste Band dieser Reihe, der verarbeitet die Zeit nach dem Schlaganfall eigentlich. Er ist Mitte 50, der Erzähler eben auch, und hadert mit sich, hadert mit seinem Beruf, der Schauspielerei, und kämpft eben mit einer Schreibblockade. Und was macht er? Er packt seine Koffer und zieht von Berlin zurück zu Mutti aufs Land. Und das ist in Schleswig-Holstein, nicht weit von der Ostsee entfernt. Und dort zieht er also hin für mehrere Wochen, 2 Monate werden es dann am Ende, und versucht eben dann dort zu schreiben. Und diese Mutter, die ist eigentlich wirklich der eigentliche Star dieses Bandes, weil das ist eine so beeindruckende Frau, zierlich, 86 Jahre alt, wahnsinnig zupackend. Sie hackt Holz, sie macht Feuer, sie backt aber auch Kuchen, sie fährt Auto und sie kann Auto nur schnell fahren, also sie rast sozusagen, ist dabei ganz klein und aber hat einen wahnsinnigen Humor. Und das beschreibt er so, ja, lustig, humorvoll, zärtlich, mit einer großen Wärme. Er schreibt immer so, finde ich, so mitten aus dem Leben und dabei aber nicht banal oder irgendwie nur unterhaltsam, sondern wirklich wahrhaftig, würde ich es nennen. Er nennt ja seine Art zu schreiben, es ist ja auch autofiktionales Schreiben. Ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil ja auch du autofiktional schreibst. Er sagt, für ihn ist dieses Schreiben immer so eine Art Erinnerungsforschung. Also es hätte alles genau so gewesen sein können, aber nichts war genau so, wie er es aufschreibt. So, und das trifft es eigentlich ja ganz gut, diese autofiktionale Arbeit, oder?
Das ist wunderbar. Ja, das ist ganz wunderbar, nicht? Das ist ja der sozusagen der Sprung vom Leben in die Literatur. Aber ich mag auch dieses Wahrhaftige, was du jetzt erwähnt hast.
Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Der Garten der Diaspora ist der Treffpunkt heute. Hier unterhalte ich mich mit Marica Bodrožič. Und wir sitzen inmitten von Grün hier in der Akademie des Jüdischen Museums. Hast du eigentlich einen grünen Daumen, Marica?
Ah, das ist eine herrliche Frage. Ich behaupte das immer, meine Familie nennt es manchmal eine Zufallsangelegenheit, aber ich glaube, ich habe wirklich einen grünen Daumen. Ich arbeite auch sehr gerne im Garten und habe also auch auf dem Balkon sehr viele verschiedene Pflanzen, um die ich mich sehr gerne kümmere. Und ich bin sogar in der Lage, von einem Oleander einen Ableger erfolgreich sozusagen zu machen, indem ich die richtige Stelle vom Oleander anschneide. Und ich liebe das und ich finde das auch so schön. Ich habe sogar Ingwer angepflanzt, ja.
Auf dem Balkon in Berlin?
Ja, das geht, ja. Das kann man im Blumentopf kann man das machen, ja.
Mhm. Bei mir ist in diesem Jahr wirklich gar nichts gelungen. Der Rosmarin ist bei mir vertrocknet. Ja, also mein Balkon ist ein Südbalkon. Ich habe gemerkt, da muss man irgendwie ganz anders mit umgehen als mit einem halbschattigen Balkon, den ich sonst immer hatte. Aber du gärtnerst ja nicht nur auf dem Balkon in Berlin, sondern auch in Mecklenburg. Ne? Da lebst du ja, also du lebst in Berlin, aber auch in Mecklenburg in einem kleinen Dorf und hast da einen großen Garten?
Ja, da haben wir einen großen Garten und da bin ich tatsächlich immer zugange und habe da auch Mangold angepflanzt und sogar Kartoffeln in diesem Sommer und es ist unglaublich schön. Allerdings haben wir jetzt das mit den Rehen zu tun bekommen, denn die Rehe, und das ist für mich also einigermaßen dramatisch, lieben Mangold. Und apropos Herkunft und Gärten und Pflanzenwanderung, Mangold ist so ein dalmatinisches Supergericht. Also alle kochen das mit Fisch, mit Kartoffeln, mit allen möglichen Sachen. An Mangold hänge ich wirklich. Und jetzt haben wir Rehe, die uns da besuchen im Garten und die futtern ausgerechnet meinen gut wachsenden Mangold weg. Aber ich habe auch sehr viele Kräuter. Ich habe auch so einen kleinen Heilkräutergarten angelegt mit Melisse, Salbei und Schnittlauch.
Das klingt herrlich. Ich glaube, ich komme mal vorbei und lass mich mal in Gärtner Fragen beraten. Wir verlassen jetzt hier diesen schönen Garten inmitten von Berlin, diesen Garten der Diaspora. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Maritza.
Ja, vielen lieben Dank. Eine große Freude.
Eine Oase, also mitten im Winter und das Ganze mitten in Berlin. Der Garten der Diaspora in Berlin-Kreuzberg ist offen für alle. Eintritt ist auch noch frei. Das ist ja in diesen Inflationszeiten besonders gut. Das Herzflorett von Maritza Bodrošić, das ist das Buch, um das es hier geht. Und für wen ist denn das was, Nadine? Wem kannst du das empfehlen?
Na, das ist für alle, die interessiert sind an autofiktionaler Literatur, denn Maritza Bodrošić, sie arbeitet sich an ihrer eigenen Geschichte ab. Es wird eine Einwanderergeschichte miterzählt, aber das Ganze ist eigentlich viel universeller, denn das Buch erzählt vom Ankommen, von einer Art Befreiung, einer Selbstermächtigung. Und es erzählt eben auch von der Verbundenheit mit Natur, von der Lust an Sprache. Man braucht ein bisschen Geduld beim Lesen. Es empfiehlt sich wirklich, dieses Buch langsam zu lesen. Das ist das Tempo, das Maritza vorgibt, weil aber auch diese Sprachbilder so schön sind, dass man die erstmal auch sacken lassen muss oft. Ich habe an sowas viel Spaß, muss man aber wissen.
Klingt so. Ja, ich habe hier auch gerade noch das neueste Buch von Mircea Cărtărescu auf dem Tisch. Toller Autor, aber du kennst ihn ja auch, sind nicht unter 600 Seiten.
Nee, drunter macht das nicht. Und das ist echt Arbeit. Da fühlt man sich manchmal wie in so einem Bergwerk, ne? Dass man so Schicht für Schicht abtragen muss.
Also wenn man nicht aufpasst, dann gerät man so in diese inneren Landschaften und verliert sich darin so. Aber das macht ja auch den Reiz aus.
Ich finde ja, über so Langstrecken, da das ist nochmal so eine ganz andere Erfahrung, ja, die man da macht. Ob es jetzt um Filme geht, die 3 Stunden dauern, oder eben um Bücher, die immer 1000 Seiten haben. Es ist eben, man lässt sich einfach ganz anders ein und es ist dann so eine richtige Reise. Ich mag das.
Nadine mag das, ihr mögt uns hoffentlich auch. Orte und Worte gibt es ja immer frisch donnerstags, also Daumen hoch, wenn ihr mögt. Schreibt uns auch eure Kommentare oder erzählt es einfach weiter.
Ach, und vielleicht sollten wir noch sagen, dass der Roman von Maritza Bodrošić, Das Herzflorett, im Luchterhand Verlag erschienen ist. Alle Buchtipps findet ihr wie immer in den Shownotes und auch im Netz bei Radio 3 und RBB24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart.
Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.